Jetzt? So fast?
Das heißt, du lässt das vor und ich sag noch.
Ach so, das habe ich nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2.
Bei Laura 1. Ja, mein Gott.
Ich schau auch Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Zwarer Konferenz, Episode 66. Mein Name ist Johannes Christoph Fritsch. Neben mir der Crush von deinem Girl ohne Sommersprossen, Harald Brandl. Und vor uns die Frage, wie nice war eigentlich dieser Jahresauftakt in der Admiralliga 2, Harald?
Es war wieder ein klassischer Liga 2-Spieltag, oder? Also am Ende sitzt man vor den Ergebnissen und fragt sich, was war da eigentlich los?
Ja, aber bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen, Golasso-Overload, Torflut generell in Liga 2. Insgesamt sind wie viele Tore gefallen? 27 Tore in 8 Spielen, im Schnitt 3,37 Tore. Und da waren wirklich ein paar Gusto-Stückel dabei. Dein Favorite?
Mein Favorite ist, wir haben vorher schon diskutiert, bei weitem nicht dein Favorite. Ich finde, das Lukas Thurs-Tor hatte was.
Ja, aber ganz ehrlich, den hat er nicht zu wollen. Also das war natürlich sehr sehenswert, weil er den im Grunde perfekt, unperfekt trifft und so eben dann auch Polst überhebt im Hackler-Derby gegen Vorwärtssteier. Und dennoch glaube ich nicht, dass das so in der Form gewollt war. Ich bin großer Fan von Freistößen, deswegen Jurica Boltrogatsch, auch unser Spieler im Fokus heute. Mhm. Für mich Favorite und dann eigentlich auch Florian Fischauer. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Fischauer, ja. Kone, auch im selben Spiel. Der Heber auch sehr, sehr fein gewesen, weil du die Freischuss-Tore ansprichst. Auffallend, auch abgesehen von den Freischuss-Toren, wenn ich es im Kopf habe, zumindest 2 Tore dann nach direkten Freistößen aus abgeblockten Bällen dann noch gefallen.
Das ist mir neu, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen, aber ich glaube dir mal. Generell noch besser als so die ganzen Tore fand ich ja diese Aktion von Marc Grosse im Spiel Kapfenberger SV gegen die Young Violets. Es ist die Hand Gottes Kapfenberg Edition. Ganz ehrlich, was zum Teufel war da los? Das hatte einen Hauch unter Haustria in Kapfenberg.
Natürliche Handbewegung. Ja. Für mich ja völlig natürliche Handbewegung, wenn man den Ball mit der Hand ins Tor befördern will.
Definitiv. Ich meine, Strafraumhand geht ja auch. Weißt du, wie man in Linz dazu sagt? 11 Meter für den Lask. Aber egal. Wirklich. Also, es hat ja nicht mal einen Pfiff gegeben. Florian Jäger hat das irgendwie nicht ganz gecheckt, scheinbar, obwohl er so rein von der Perspektive her eine gute Sicht auf diese Aktion hatte.
Vielleicht war es auch einfach wurscht.
Ja, im Grunde, naja. Wie ist es da gestanden? Ich glaube, da war es erst 2-1 oder so.
Also nee, aber der Ball war ja nicht im Tor.
Ja, da schon, aber trotzdem, das ist ja, du gehst da absichtlich mit der Hand rein. Eigentlich ist das natürlich eine gelbe Karte.
Ja,
also von dem her einfach nicht gesehen.
Das berühmte Fingerspitzengefühl.
Ja.
Das Marc Grosse halt gefällt halt in der Situation, weil dann hebt er ihn besser drüber.
Für mich die Frechtagsaktion des bisherigen Jahres. Viele Aktionen hat es in dieser Form natürlich noch nicht gegeben, aber trotzdem hat mir sehr gut gefallen. Generell der Auftritt der Kapfenberger gegen die Young Violets. Wir haben sie vor einer Woche ja schon wieder abgeschrieben. Die haben aufgezeigt. 4-2 gegen die Young Violets.
Ja, erstens einmal verdienter Sieg. Und du sprichst es an, der Erfolgslauf unter Abdullah Ibakovic geht weiter. Wurde konserviert über die lange kalte Winterpause hinweg.
Das hätte ich mir nicht gedacht. Ganz ehrlich, dass es in der Form weitergeht. In der Ibrakovic-Tabelle haben wir eh schon letzte Woche gesprochen. Sie sind einzementiert auf Platz 7 momentan. So spielt im Grunde kein abstiegsbedrohter Verein. Das ist wirklich sehr gut. Sie haben in diesen Spielen unter Abdullah Ibrakovic auch mehr Punkte geholt als Lafnitz, Amstetten, FAC, Admira und die Vienna. Die Vienna ist ja da sowieso in den letzten 6-7 Spielen wirklich ja auch ein gefühlter Abstiegskandidat mittlerweile, wenn man so die Formtabelle hernimmt. Mhm. Aber es wird jetzt richtig schwer für die Kapfenberger, denn am kommenden Wochenende ist man zu Gast bei Blau-Weiß Linz. Und das ist im Grunde auch die perfekte Brücke für unseren ersten richtigen Themenschwerpunkt. Denn das war richtig stark, was der Blau-Weiß in Steyr abgeliefert hat. So souverän hätte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt.
Na, es war halt auch der perfekte Start ins Frühjahr. Also die Erwartungshaltung an Blau-Weiß ist jetzt nicht geringer geworden nach diesem Herbst, vor allem nach dem Ende dieser Herbstsaison. Und dann gehst du halt nach, was waren es, 4 Minuten, gehst du einmal in Führung. Das heißt, da fällt einmal viel Druck und viel Last ab. Und was man Blau-Weiß vor allem zugute halten muss, sie sind halt sofort drauf geblieben. Und die Partie war nach der ersten Hälfte war sie entschieden, weil sie sich nicht zurücklehnt haben mit dieser frühen Führung, sondern wirklich drauf geblieben sind. Und hochverdienter Sieg. Vorwärts Steyr, ja, Luft nach oben noch, sagen wir mal so.
Aber das war kein Gradmesser. Also ganz ehrlich, ich glaube, Blau-Weiß-Linz ist für den, abgesehen von St. Pölten, glaube ich, gar kein Gradmesser für diese Liga. Die spielen schon sehr bundesligareif. Es kennen am Sonntag, so gut es ging, auf diesem Platz ähnlich eigentlich auch agiert gegen Sturm 2. Aber daran kannst du dich nicht messen als Vorwärtssteuer. Also das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen entscheidender, wie man da am Platz performt. Klar, beschissen, weil es eben ein Derby ist, aber da hat es in den letzten Jahren im Grunde eh nicht viel zu holen gegeben für Vorwärts. Also von dem her alles halb so wild.
Das stimmt. Willst du jetzt sagen, dass der Platz in Gleisdorf wiederum nicht bundesligareif war?
Der war definitiv nicht bundesligareif, aber lass uns dazu später sprechen. Gibt es ja noch ein paar User-Fragen auch zu diesem Platz, zu den Platzverhältnissen beziehungsweise dieser ganzen Herangehensweise, die man da gewählt hat, auch in Gleisdorf. Was für mich ja sehr bemerkenswert war bei diesem 4-0-Sieg von Blau-Weiß Linz, kein Treffer von Falima Julu und Matthias Seidel, sondern Mensah, Doppelpack, Lukas Tursch, hast du es eh schon angesprochen, und wieder Ronivalo aus Joker haben gestochen. Dennoch haben Majulu und Seidel die letzten Wochen eigentlich bestimmt von den Schlagzeilen her. Wir haben schon in der letzten Woche darüber gesprochen, Falima Julu so gut wie fix bei Rapid, auch wenn er jetzt noch nicht offiziell vorgestellt worden ist. Matthias Seidel, der nächste blau-weiße Exportschlager, wird wohl höchstwahrscheinlich bei Sturm Graz unterkommen.
Ja, auch so gut wie fix. Also da gibt es nur mehr Details zu klären, die jetzt keine Stolpersteine mehr darstellen. Der wird kommende Saison im Trikot des SK Sturm spielen. Ja.
Und es ist ja schon ein Wahnsinn, was die Linzer eigentlich in den letzten Jahren so nach oben gebracht haben. Also jetzt nicht nur in die Bundesliga, sondern auch in eine höhere Liga. Mhm. Wir haben da auch einen kurzen Rückblick auf diese blau-weißen Exportschlager geplant. Wenn man da so zurückgeht, zum Beispiel 2019, 2020, ein Martin Kreuzriegler, der es zwar nicht in die Bundesliga geschafft hat, unter Anführungszeichen, er ist in die erste norwegische Liga gewechselt, mittlerweile in Polen in der ersten Liga bei Vicef Lodz. Mario Ebenhofer, auch einer in der ersten Liga in Rumänien, mittlerweile aber bei Union Perg, also der hat sich dann nicht ganz festsetzen können nicht beim FC Botosani. Aber da waren schon brutal gute Transfers eigentlich dabei. Na,
ich meine, Martin Kreuzregler, wir haben es uns eh gerade angeschaut, Vicef Lodz, Dritter in Polen. Große Österreicher-Kolonie in Polen in den letzten Jahren. Also ist ein bisschen in Mode gekommen, dass der österreichische Kicker in Polen auflaufen und auch viele mit Liga 2 vergangen hat.
Alexander Gorgon auch noch immer, oder?
Alexander Gorgon immer noch da. Stefan Savic, Kevin Friesenbichler, Benedikt Zech, Konstantin Reiner, David Stetz.
Alex Sobczyk.
Alex Sobczyk, ja. Und Martin Kreuzregler. 8 österreichische Legionäre in Polen, in der höchsten Spielklasse.
Ich finde zum Beispiel Martin Kreuzregler, der kommt überhaupt nicht vor, wenn man so über die Legionäre in Österreich spricht, aber der hat sich wirklich in den letzten 2-3 Jahren eben echt ein Standing auch erarbeitet in Polen. Ein bisschen anders sieht es aus, zum Beispiel bei Amar Helac, der auch gewechselt ist 2020 von Blau-Weiß zu Austria. Der Move hat sich bis jetzt nicht bezahlt gemacht. Er ist mittlerweile bei Austria Lustenau, hat in den letzten 2 Jahren kein einziges Bundesligaspiel gemacht. War da deine Erwartungshaltung anders?
Ja, ich meine, die Tormann-Situation bei der Austria ist ja seit geraumer Zeit, vor allem so was die Nummer 2, 3, 4, 5 und 6 angeht. Ja, viel Konkurrenz, aber nie die Konkurrenz so groß um die etablierte Nummer 1, also Patrick Benz bzw. jetzt Christian Früchtl, da irgendwie ernsthaft zu gefährden. Ich hätte es ursprünglich Amar Helac schon zugetraut, das zu tun, aber ja, hat nicht so recht funktioniert in Wien-Favoriten für ihn und ich sehe jetzt auch für ihn keine große Zukunft mehr bei der Wien Austria.
Ja, beziehungsweise bei Austria Lustenau steht er eben auch hinten an, hinter Dominik Schierl, im Grunde auch klar, ich meine, er ist Kapitän Schierl, da war es irgendwie auch klar, dass er wenig zum Spielen kommt. Also der hängt seit 2 Jahren so gefühlt so ein bisschen in der Luft. Bei anderen Spielern, die von Blau-Weiß in die weite Welt gewechselt sind, da war es ein bisschen anders. Alain Limacarius über Umwege dann nochmal zurückgekommen zum SKN St. Pölten, da hat es nicht so gut funktioniert, aber dann eben auch gute Stationen hinter sich gebracht und mittlerweile in Japan bei Kyoto Sanga. Und Nosser kennt man, glaube ich, eh noch von seiner Zeit von Blau-Weiß, mittlerweile auch schon ein ja, schon etablierter Bundesligaspieler bei Alltag. Mhm. Viel interessanter wird es aber bei den Transfers der nach der Saison 2020-21, wo man im Grunde so Meister geworden ist und wo es ja im de facto den ganz großen Ausverkauf gegeben hat. Du hast mit Pommer, Sudanovic, Schwimmer, Gemici Basi und Fabian Schubert wirklich 5 Spieler auch verloren, die einen großen Teil des Meisterkaders ausgemacht haben, die viel dazu beigesteuert haben. Mhm. Und im Grunde die meisten auch ablösefrei. Da hat es einen Paradigmenwechsel gegeben bei Blau-Weiß zu jener Zeit dann.
Richtig, es werden längerfristige Verträge vergeben, natürlich auch mit dieser Hinsicht, dass jetzt in dieser Saison der Aufstieg geschafft werden soll, und das macht natürlich Sinn, ja, weil andererseits war es natürlich auch klar, dass es zu diesem Zeitpunkt die Verträge jetzt oder Spieler nicht so langfristige Verträge bei Blau-Weiß Linz unterschrieben haben, weil wenn du als Verein am Spieler sagst, ja, wir wollen in 2 oder 3 Jahren aufsteigen, ob man da als Spieler das Risiko eingeht und so viel Geduld aufbringt, sei jetzt einmal dahingestellt, haben wenige gemacht, aber inzwischen funktioniert das ganz gut und so generiert man halt auch Ablösen, wie es im Fall Seidel zumindest sein wird.
Und ich finde es ja auch bemerkenswert, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel so ein bisschen den Kader anschaut von Blau-Weiß Linz, es sind im Grunde wirklich im Sommer nur 2 Verträge, die fix auslaufen. Das ist seinerseits Danilo Mitrovic und Fally Majulu. Majulu eben zu Rapid. Mal schauen, wie es mit Danilo Mitrovic weitergeht. Die anderen Verträge, die im Grunde auslaufen, da besitzt Blau-Weiß Linz bei allen Spielern eine Option. Also das ist schon, finde ich, auch eine Tino Wawra Masterclass, die er da in den letzten 1-2 Jahren gemacht hat, der wirklich das Setup dieser Mannschaft so aufgestellt, dass man wirklich auch zu höheren streben kann. Wer ist denn so deiner Meinung nach der von dieser ganzen Liste Kreuzriger, Ebenhofer, Helatsch, Alain Limakarios, Nossa, Iobossa, Edokbola, Philipp Pommer, Sudanovic, Wimmer, Gemici Basi und Fabian Schubert der Spieler, der sich deiner Meinung nach am besten weiterentwickelt hat nach seiner Zeit bei Blau-Weiß Linz?
De facto glaube ich fast, dass es Nicolas Wimmer ist, weil der halt unumstrittener Stammspieler in der Bundesliga ist. Vor einem halben Jahr hätte ich vielleicht noch Durga Gemici Basi gesagt, nur in der Türkei funktioniert halt überhaupt nicht bei Kasim Basa für ihn.
Seit Monaten ohne Einsatz. Er hat auch versucht, im Winter nochmal in der österreichischen Bundesliga bei Habeck unterzukommen.
Ja, da war aus der Klagenfurt jetzt nicht übermäßig begeistert von dieser Idee, deswegen ist es ja dann auch gescheitert. Fabian Schubert natürlich riesen Pech gehabt jetzt mit seiner schweren Verletzung im Herbst beim FC St. Gallen, ist auch langsam am Weg zurück, hat auch einen neuen Vertrag unterschrieben, aber insgesamt die Entwicklung von Nicolas Wimmer und auch die Entwicklung grundsätzlich, die er genommen hat über Steyr und dann Blau-Weiß Linz, also das war schon einer, wo Dino Wawra auch ein Näschen bewiesen hat.
Das finde ich schon geil. Also diese Vita von Nicolas Wimmer im Winter 2021, also Anfang 2021 zu Blau-Weiß Linz gewechselt. Das war für mich so ein bisschen auch der versteckte Königstransfer von Blau-Weiß. Denn das war so das letzte Puzzlestück, was Königsblau noch gebraucht hat, um wirklich da oben anzugreifen. Ich meine, das war damals ja auch nicht vorgesehen, dass die oben angreifen, aber dass die dann in so einen Lauf kommen, war natürlich auch Nicolas Wimmer ein bisschen geschuldet, denn der hat er eben auch gemeinsam dann in der Defensive hinten dicht gemacht, hat mir extrem gut gefallen in diesem halben Jahr, hat dort ja auch seinen ersten Profivertrag unterschrieben, also war bei Steyr ja kein Vollprofi, dann im Grunde, du unterschreibst Anfang 2021 deinen ersten Profivertrag, 6 Monate später bist du Meister der Admiral zweiten Liga und wechselst in die Bundesliga zu Austria Klagenfurt, also viel besser hätten eigentlich die letzten Jahre bei Nicolas Wimmer nicht laufen können. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Fabian Schubert, 40 Spiele, 13 Tore. So schlecht ist diese Bilanz bei St. Gallen im Grunde gar nicht, gell?
War halt viele Cup-Tore dabei.
Viele Cup-Tore und dennoch vor seinem, was hat er gehabt, ein Schien- und Wadenbeinbruch, da war er gerade so, so ist er gerade so ins Laufen gekommen. Da hat er schon so ein bisschen Liga 2-Vibes wieder gehabt, wo er wirklich auch oft getroffen hat und dann eben genau in dieser Phase diese böse Verletzung war bitter, aber zeigt eben auch, was er für ein Standing bei St. Gallen genießt, wenn dennoch der Vertrag verlängert worden ist bis 2024.
Es gibt aber einen wichtigen Vertrag, der ausläuft im Sommer beim FC Blau-Weiß Linz, nämlich der von Sportdirektor Dino Wawra.
Was macht er?
Das weiß er selbst noch nicht.
Also ich bin wirklich gespannt, weil im Grunde, was sind einerseits seine Optionen? Wo könnte er hingehen? Und will er wohin gehen? Ich meine, jetzt hat er über Jahre hinweg im Grunde Blau-Weiß-Linz aufgestellt. Du wanderst im Sommer in dein neues Zuhause. Du bist immer im Hoffmann Personalstadion, ja, es ist für mich mehr Zuhause als die Linzer Google. Das hat einfach überhaupt kein Sexappeal gehabt. Aber das Donauparkstadion wird im Sommer stehen. Vielleicht spielst du in der Bundesliga. Willst du da wirklich weggehen?
Fakt ist, er hat einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen von Blau-Weiß Linz. Er hat aber zumindest noch eine zweite Option und die dürfte nicht so unattraktiv sein, wenn er sie sich ernsthaft durch den Kopf gehen lässt.
Was ist die zweite Option?
Ich weiß es nicht. Es hat natürlich dieses St. Pölten-Gerücht einmal gegeben, ob es tatsächlich St. Pölten ist. Weiß ich nicht. Wenn es so wäre, natürlich eines, auch angesichts der aktuellen Tabellensituation, eine komplizierte Situation, ne? Ja. Weil halt für beide Vereine es in beide Richtungen gehen kann noch für die kommende Saison.
Ja. Das könnte so ein Mario Götze-Ding werden, wie damals Champions League-Finale und du wechselst dann kurz vor dem Champions League-Finale noch die Seiten von Dortmund zu den Bayern. Bin ich gespannt, könnte natürlich es gerne auch so ein bisschen so in der Hinterhand noch halten und dann, wenn es dann richtig heiß wird, in der nächsten Saison spielt er, ist er Sportdirektor bei uns, um da vielleicht nochmal Nadelstiche auch zu setzen. Aber ganz ehrlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Der muss eigentlich bei Blau-Weiß Linz werden. Wenn ich so etwas lange Zeit aufbaue, dann will ich dann ja das auch genießen, wenn es dann in diese Phase kommt, wenn du das erreicht hast. Da gehe ich nicht gleich ins nächste Abenteuer, sondern genieße das mal und dann vielleicht das nächste Abenteuer.
Die Frage ist halt, ob das nächste Abenteuer dann immer noch lockt. Aber es ist in Österreich ja nicht Usus, dass Funktionäre die Vereine wechseln oder kommt sehr, sehr selten vor. Ist in anderen Ländern ja gang und gäbe.
Stimmt eh, hast ja eh recht. Aber nochmal zurück zu den Verträgen beziehungsweise zu den Transferaktien von Blau-Weiß. Jetzt haben wir viel über Fally Majulu und Matthias Seil gesprochen. Wer ist der Nächste, der vielleicht in die Bundesliga andocken könnte, wenn es vielleicht nicht mit dem Aufstieg reicht?
Ich glaube tatsächlich, wenn es nicht mit dem Aufstieg klappt, dass es ein schwieriger Sommer für Blau-Weiß Linz werden wird, weil sich schon der ein oder andere Spieler als Bundesliga-reif erwiesen hatte. Vor allem Windhager spielt auf einer Position, die in Österreich
ich auch jetzt ganz oben,
wie Sand am Meer die Kicker gibt. Bin gespannt. Könnte spannend werden. Ist natürlich auch jetzt spannend, vielleicht dem einen oder anderen Spieler schon über die Option hinaus einen langfristigen Vertrag oder einen längerfristigen Vertrag anzubieten. Geht halt auch schwer, weil ja, der Spieler halt auch nicht weiß, für welche Liga er diesen Vertrag unterschreiben wird.
Ja, und im Grunde Blau-Weiß ja auch nicht. Also die werden ja auch, die müssen ja auch haushalten mit den Finanzen und wenn man natürlich plant, mit dem Bundesliga-Aufstieg spätestens 2024, dann tust du dir eben auch schwer, Verträge bis 2025, 2026 auszustellen, weil vielleicht fehlt dir eben 2024, wenn der Aufstieg dieses Jahr nicht geschafft werden sollte, nächstes Jahr nicht geschafft werden sollte, dann wird man schätzungsweise nochmal ein bisschen umdisponieren müssen, auch mit dem finanziellen Haushalt bei Königsblau. Apropos Blau-Weiß Linz, natürlich ist auch unser Fanreporter Richard Turkovic wieder zurück in diesem Jahr. Am Freitag war er in Steyr zu Gast und dort hat dort eine neue Episode von Hintergittern abgedreht. Bitte sehr.
Wir bewerten im Hintergittern heute den Auswärtssektor im Vorwärtsstadion des SK Vorwärts Steyr von und zu Steyr. Eintrittskarte war der Vollpreis 14 Euro, ermäßigt 11 Euro, das ist ziemlich im Durchschnitt. Ja, Zweier, passt schon. Die Kulinarik war ein bisschen reduziert leider im Auswärtssektor. Die klassische Steyrer Stadion-Bosner, die gab es leider nicht zu erwerben. Auswärts, als ausgeschenktes Bier wurde Eggenberger 4,60, durchaus stolzer Preis mittlerweile, aber großes Wasser 2,70. Naja, die kulinarische Auswahl war zwischen einer Leberkassemmel für 3,40 Euro und einem Bratenwecker für 3,90 Euro. Konnte ich leider alles nicht ausprobieren, deswegen muss ich das jetzt einmal so hinnehmen, so wie es ist. Gehen wir für die Kulinarik am Dreier, weil es war wenig und das dauert immer ein kleines bisschen im Auswärtssektor bei der Vorwärts. Der Sektor selbst nicht überdacht, das hat man gestern wieder mal gemerkt und das ist leider dann teilweise ein bisschen gefährlich, weil dadurch bildet sich so ein gewisser Schlamm auf dem Erdhang, über dem sind einige abgerutscht, da hat es noch einen Verletzten gegeben. Ja, suboptimal. Halten wir zugute, unter Normalbedingungen ist das ein solider alter Auswärtssektor, Betonstufen mit eben dem kleinen Eidwall davor. Wenn es jetzt gerade nicht schüttet und regnet, ist das absolut ausreichend. Ganze Hintertorseite für einen selbst, das ist schon, wenn man mit größerem Anhang reist, schon ganz geil. Und man sieht im Prinzip alles vom Platz, also nicht wirklich großartige Sichtbehinderungen. Man kann den Regen halt trotzdem nicht ausblenden. Bleiben wir da, also auch bei einem Dreier für den Auswärtssektor bei der Vorwärts. Das Stadionleben ist als Ganzes. Man darf sich beim Vorwärtsstadion natürlich kein modernes Stadion erwarten. Und mit Verlaub für Nostalgiker wie mich, das ist besser als jedes moderne Stadion. Der Vorwärtsplatz ist mitten in der Stadt. Man merkt, wenn Spieltag ist, alleine dadurch schon. Und das können nicht mehr viele Vereine in Österreich von sich behaupten. Das Stadion selbst atmet noch ein bisschen so den Geist 80er und 90er, aber auf eine so schöne, positive Art und Weise. Man muss dieses Stadion einfach gesehen haben. Es ist eins der einzigartigsten und schönsten Stadien des Landes und alles andere als einen Einser zu geben, könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, selbst wenn es keine wunderschöne moderne Anlage ist, wie es manche so gerne haben wollen. Das ergibt insgesamt dann eine Note von 2,25, also ein schwacher, solider Zweier für das Vorwärtsstadion von und zu Steyr. Ich gebe zurück ins Studio.
Ja, da kommt er fast ins Schwärmen bei dieser Erfahrung Liebestarena, Richard Tukovic.
Ich frage mich, ob er absichtlich eine rote Kappe aufgesetzt hat diesmal, um dem Ganzen ein bisschen Steyr-Vibes zu geben.
Ja, stimmt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die wären mir gar nicht aufgefallen.
Aber es ist tatsächlich ein sehr oldschooliger Auswärtssektor. Ich frage mich, ob man mit Stoppelschuhen reinkommt, wenn es regnet, um besseren Halt zu haben.
Wäre vielleicht als Auswärtsfan jetzt ja gar nicht so schlecht, aber so generell, wo landet bei deinem persönlichen Stadion-Ranking in Österreich das Steyr-Stadion? Bei mir, ganz ehrlich gesagt, mindestens Top 5. Es ist rein von der Nostalgie, von der Art und Weise, wie es gebaut ist. Ich bin eben auch in den 90ern groß geworden, wo Steyr noch in der Bundesliga gespielt, ja, in den Nullerjahren im Grunde, ja. Aber in den 90ern habe ich die Geschichten gehört von den Spielen in Steyr und das finde ich war schon immer besonders, weil du bist eben extrem nah dran am Platz und hat so eine ganz eigene, einen schönen Nostalgiefaktor, das Steyr-Stadion.
Ja, es ist was anderes als diese, auch wenn es jeder immer sehr individuell anpreist, als diese Neubauten, die hier wie da stehen können.
Also die Raiffeisen-Arena schaut komplett gleich aus wie das Allianz-Stadion, einfach nur in schwarz. Also da braucht man gar nicht viel drüber reden. Es ist im Grunde ein Einheitsbrei, den Augsburg mal, glaube ich, vor 15 Jahren vorgegeben hat und im Grunde jedes Stadion dem nachempfunden wird. Es ist ein Baukastensystem, der zusammengesetzt wird und es fehlt einfach wirklich der persönliche Touch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, der persönliche Touch, der wird aber auch einiges kosten, verstehe ich auch. Also du musst ja dann auch irgendwo schauen, dass die Kosten nicht ins Bodenlose im Endeffekt gehen. Aber mir fehlt oftmals schon bei den neuen Stadien das Besondere, was einfach Stadien früher gehabt haben.
Ich habe heute die Eintrittspreise für die Raiffeisen Arena gesehen, da kriegt man
das ist besonders.
In Liga 2, glaube ich, ein Abo teilweise.
Ja, das ist wirklich besonders. Also bin gespannt, wie der LASK da
der Privatkonkurs hat dann schon einen persönlichen Touch.
Sie versuchen einfach gleich vom Beginn an das Geld wieder reinzubekommen, was man ausgegeben hat. Nein, also ich bin auch kein großer Fan von diesen neuen Stadien. Ich glaube einfach nicht, dass die so eine Identität aufbauen, wie es einst Agrum bei Sturm hatte, wie es das Hanapi-Stadion. Das war ein Mythos. Hanapi-Stadion, Grum, das waren Stadien mit einer Seele. Und die neuen Stadien, die sind oftmals sehr unpersönlich.
Ja, wobei man muss das natürlich schon ein bisschen differenziert betrachten.
Nein.
Es ist okay, dann tue ich zumindest. Ja. Es ist sehr positiv, was in den vergangenen Jahren infrastrukturell in Österreich passiert ist. Also nostalgische Stadien in allen Ehren, ja. Aber wenn es dann irgendwo schimmelt und man, keine Ahnung, keine gescheiten Trainingsfacilities hat, dann kann man halt auch schwer dann die Spieler davon überzeugen, nach Österreich zu kommen oder zum jeweiligen Verein zu kommen. Also es ist schon gut, dass wir in diesem Jahr 1000 angekommen sind, infrastrukturell in Österreich. Und wenn du das nicht so siehst, dann viel Spaß bei den weiteren Länderspielen, die nicht im Ernst-Happel-Stadion stattfinden werden.
Ich bin Fußballboomer. Ich liebe das Stadion der 90er, 80er und 70er.
Von dem her, solange du das im Fernsehen anschaust, rechnest du nicht am Kopf. Und,
das stimmt natürlich. Nein, es ist eher eine positive Entwicklung, nur mir fehlt eben so ein bisschen manchmal auch das Fußballromantische, wenn solche Stadien gebaut werden. Rapid hat es eben mit dieser Schleuse nicht schlecht gemacht. Ich finde ja eigentlich auch die Generali-Arena, wie man die adaptiert hat, ist ja im Grunde auch geil. Das passt schon. Aber manchmal finde ich schon, dass so diese Eigenheit einfach fehlt, die es früher gegeben hat. Da, vielleicht war das auch eher nicht so durchkoordiniert, wie man ein Stadion baut. Da hat man mal begonnen und hat dann geschaut, wie sich der Stadion entwickelt. Zumindest kommt mir das bei manchen Stadien dieser Jahrzehnte vor, dass das irgendwie die Idee dann erst mit dem Bau gewachsen ist, wie das am Ende ausschauen soll. Und das ist jetzt natürlich alles viel durchdachter, verstehe ich auch. Bin auch gespannt, wie das neue Donauparkstadion dann in Linz ausschauen wird von Blau-Weiß. Also die Pläne sind cool. Ich finde es geil, dass das im Endeffekt auf einem Möbelhaus, Lager eines Möbelhauses im Grunde auch positioniert ist. Das ist eine Eigenheit, die ich wiederum geil finde. Das ist wieder sowas, das ist sowas Kurioses, dass du sagst, okay, das ist am Lager vom Lutz. Das ist was Spezielles. Das kann nicht jeder Verein, glaube ich, dann von sich behaupten.
Wahrscheinlich kein anderer.
Glaubst du, dass die Familie Putz ein Dauerabo hat im Donauparkstadion?
Und hat einen Aufzug vom Lager direkt in die Loge.
Glaubst du, dass die Familie Putz im Lager vom Lutz lebt? Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Aber ja, also Richard Tugovic, sehr angetan vom Steierstadion. Sehr angetan waren aber nicht alle von Blau-Weiß-Linz scheinbar mit den Sanitäranlagen im Steierstadion, denn da hat es schon ein paar ungute Aktionen gegeben, nach Spielende oder während des Spiels schon. Also das ist ziemlich zerdroschen worden, die Sanitäranlagen.
Sie haben die Sanitäranlagen komplett zerlegt und ich kann es nicht nachvollziehen. Also es ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert in der Geschichte des Fußballs, dass Auswärtsfans die Sanitäranlagen eines Heimvereins zerlegen. Ich verstehe es einfach nicht. Mir erschließt sich dieser Sinn dahinter nicht, dass man sich denkt, hey, jetzt reiße ich einmal das Waschbecken da raus und haus am Boden. Warum?
Ich verstehe es auch nicht. Also ganz ehrlich, ich verstehe es, wenn man FIFA zockt und man verliert 5 Spiele hintereinander, dass man einen Controller runterhaut. Aber das ist eben mein Controller. Das ist den Schaden, den ich habe. Aber ich würde nie zum Beispiel, wenn wir schon dabei sind beim Lutz, wenn ich einkaufen gehe und ich muss aufs Klo, dass ich voller Wut einfach sage, und jetzt reiße ich einfach mal das Waschbecken vom Lutz ab, weil mir die Werbung so am Arsch geht. Also das würde ich ja nie machen. Das ist ja, das für mich macht das auch keinen Sinn.
Ich meine, vor allem in dem Fall kann jetzt auch kein Frust dabei gewesen sein. Ja. Es wäre, um bei der Lutz-Metaphorik zu bleiben, es wäre so, der Lutz gibt da einen Rabatt und aus Freude gehst aufs Klo und zerstörst die Sanitäranlagen.
Ich will keine eigene Couch, ja. Nein, also das ist, ich verstehe es nicht und ich muss auch sagen, die Stellungnahme von Blau-Weiß-Linz, die war auch eher halbherzig. Also eine Entschuldigung an sich sieht anders aus und ich bleibe dabei. Man ist als Verein und Fans und Fangruppierung ist man eine Einheit. Man ist eine Familie. Und wenn meine Tochter oder irgendwer von meiner Familie einen Scheiß bauen würde, dann würde ich mich natürlich schützend vor dieses Familienmitglied stellen, aber eben mich auch dafür entschuldigen. So sehe ich das.
Und vielleicht den Schaden wieder gut machen.
Ja, natürlich. Den Schaden musst du gut machen. Das ist ja, bleiben wir bei dieser Metapher des Kindes. Wenn ein Kind irgendwas in der Schule hinmacht, sagst du dann, okay, warum geht's zu mir? Klärt's das mit dir ab? Also das geht nicht. Also und deswegen verstehe ich es auch nicht ganz. Aber das ist schon das einzig Negative, was man von dieser Saison von Blau-Weiß-Linz eigentlich auch sagen kann. Auf jeden Fall sehr guter Hintergittern-Report von Richard Tugovic. Da wird es in Zukunft auch wieder mehr geben, denn er wird nicht nur in den Fußballstadien Österreichs sein, sondern wir wissen es ja alle, der Richie ist am Wochenende überall unterwegs, nicht nur bei den Fußballplätzen, sondern eben auch beim Handball, beim Hockey, beim Wasserball, alles Mögliche. Und da wird er eben uns auch in Zukunft in den nächsten Monaten mehr solcher Stadion- oder Hallenreports mitgeben. Wir machen jetzt,
was? Entschuldigung. Ja. Wird geil. Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch drauf. Die ersten Einsendungen haben wir schon bekommen. Es wird wirklich legendär. Richie Haupt, der Fanreporter von Laola 1. So, jetzt machen wir eine kurze Pause und sind dann zurück mit dem Spieler im Fokus.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Wort kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Wer sagt das?
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und da sind wir auch schon wieder zurück bei der Zwarer Konferenz Episode 66 und wir sind nun bei der Rubrik Spieler im Fokus angekommen. In dieser Episode Jurica Poltrogac, den wir genauer unter die Lupe nehmen. Der ist richtig on fire in den letzten 5 Spielen. 8 Tore und die letzten 4, die waren unfassbar eigentlich.
Ja, der Mann hat eine außergewöhnliche Schusstechnik, das kann man durchaus so sagen.
Was hat dir da besser gefallen? Freistoß gegen die Admira oder das erste Tor?
Das erste Tor.
Wirklich?
Ja.
Bist du kein Fan von Freistößen oder was? Also, Entschuldigung, die Distanz waren glaube ich 35 Meter.
Na, war ich auch okay.
Ja?
Ja. Aber wenn ich entweder oder sagen muss, dann sage ich das erste Tor.
Ja, okay. Er hat auf jeden Fall Zeit gebraucht, Jurica Poltrogac. Mhm. 2 Tore in den ersten 12 Runden, 8 Tore in den letzten 5 Runden. Im Grunde hat nur Matthias Seidel mit 12 Tore mehr in der Admiral zweiten Liga. Er brauchte also seine Anlaufzeit in Liga 2, wie auch Trainer Philipp Semlitsch uns erklärt hat.
Ja, ich habe zu Beginn der Saison auch gesagt, dass die Jungs, die aus der Regionalliga zu uns kommen, alle Zeit brauchen. Das ist mal der erste Punkt. Gerade auch in der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, der schon im taktischen Bereich sehr anspruchsvoll ist, hat es Zeit gebraucht, beim Jurica Abläufe zu verstehen, dort immer wieder Sicherheit zu gewinnen, ja, einfach das Ganze zu adaptieren. Die Zeit haben wir ihm auch gegeben. Und das Zweite, speziell beim Jurica, ist zu sagen, seitdem er diese Torquote oder die Performance aufrechthalten kann, hat sich eines bei ihm ganz stark verändert. Das ist die Art und Weise, wie er gegen den Ball denkt. Gerade zu Beginn der Saison haben wir da ja schon großes Entwicklungspotenzial mit ihm gehabt und viel mit ihm auch gearbeitet. Und dann, wie er verstanden hat, für die Arbeit wird belohnt, die er für die Mannschaft gegen den Ball investiert. Seitdem funktioniert das viel, viel besser. Ist noch nicht ganz so, dass man sagt, es ist alles 100% safe in diesem Bereich bei ihm. Das heißt, da haben wir schon noch Entwicklungspotenzial im taktischen Bereich mit ihm. Aber wir sind auf einem guten Weg. Er hat eine sehr, sehr gute Mentalität, Tore erzielen zu wollen, den Unterschied auch ausmachen zu wollen und gibt auch alles dafür. Er ist ein harter Arbeiter im Training. Also er ist keiner, der als erstes in der Kabine verschwindet, sondern investiert sehr viel, gerade in seine Stärke, den Torabschluss, auch individuell. Und wo die Reise von ihm hinführen wird, es waren jetzt bereits im Winter Anfragen für ihn da, die der Verein abgelehnt hat, aus dem Ausland auch. Und wenn wir schauen, was sich im Sommer da auch wieder tut, ich glaube schon, dass er sehr interessant sein kann für Vereine in einer höheren Liga oder auch im Ausland. Ich glaube aber trotzdem, dass er noch einen Entwicklungsschritt gehen muss, um dort auch konstant performen zu können. Einen Entwicklungsschritt im taktischen Bereich, aber auch in der Persönlichkeit noch, wo er etwas Potenzial nach oben hat, ohne das jetzt negativ zu werten natürlich. Also wir sind sehr froh, dass wir ihn haben, aber muss auch dazu sagen, Lafnitz ist definitiv keine One-Man-Show, sondern einzelne Spieler, wie auch davor zum Beispiel der Kröpfel Mario oder Wendler Philipp, können so performen, weil die Mannschaft einfach ein klares Konzept, klare Idee dahinter hat und einfach marschiert. Und das ist unser Zugang in Lafnitz. So wollen wir auch agieren, den Einzelnen nie über das Wohl der Mannschaft stellen. Und ja, das ist der Spirit meiner Mannschaft.
Also es gab Angebote aus dem Ausland, da frage ich mich schon, wieso hat eigentlich Happberg nicht angeklopft im Winter? Die sind jetzt in der Offensive auch nicht so ausgestattet, dass die einen Goalgetter nach dem anderen aufweisen können. Dario Taric mit 6 Toren, Top-Goalgetter.
Und das als nicht gesetzter Stammspieler, als Stammjoker.
Ja, im Grunde wäre aufgelegt gewesen, oder?
Eigentlich schon, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Er ist mittlerweile schon 25, hat einen holprigen Weg in das Profitum gehabt.
Ja, aber beweist, dass er es kann. Und ganz wichtig finde ich auch, was Philipp Semlitsch gesagt hat. Das Spiel gegen den Ball war ja und ist immer noch nicht unbedingt seine Stärke, also, aber dass er sich da weiterentwickelt hat, und ich glaube schon, das ist das, was ihm am ehesten noch fehlt, um auf höherer Ebene realisieren zu können.
Ich glaube, dass der Philipp Semlitsch generell einfach ein guter Trainer ist, der mit viel Fingerspitzengefühl da auch solche Spieler, die vielleicht noch nicht ganz geschliffen zum SV Lafnitz gekommen sind oder nochmal ein Downgrade in ihrer Karriere gehabt haben, wie es ja doch auch des Öfteren war in den letzten Jahren, wo viel gehypte Fußballer keinen neuen Verein mehr gefunden haben, dann sind sie zu Lafnitz gegangen, um vielleicht nochmal den Turnaround zu schaffen. Ich glaube, da ist Lafnitz wirklich ein gutes Pflaster, weil du im Grunde auch in voll ruhiger Umgebung und, glaube ich, mit einem sehr guten Teamgefüge auch arbeiten kannst. Ich meine, der ist seit 2021 bereits in Österreich, hat dort damals für den SV Allerheiligen gespielt in der Regionalliga Mitte, schon dort richtig gut angeschrieben, 15 ja. Tore in 30 Spielen. Davor kroatisches Unterhaus, keine großen Destinationen hinter sich. Der ist 25, wohin geht der Weg und wie hoch rauf geht der Weg für Juri Zapoltrukac?
Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ohne zu wissen, was es jetzt im Winter war, aber dass da ein kroatischer Erstligist anklopfen wird, sollte nicht schon einer angeklopft haben.
Ist ein Spielertyp, könntest du dir vorstellen, jetzt abgesehen von Hapag, wo der in der Bundesliga unterkommen könnte? Oder vielleicht auch in der zweiten Liga?
Definitiv. Wäre so GRK-Klassiker. Die holen gerne Stürmer.
Ja. Ja, okay. Aber GRK ist ein anderes Thema. Dazu kommen wir später mehr. Also, die haben im Grunde jetzt eh genügend Stürmer, der GRK. Die brauchen halt jetzt einen, der trifft. Ich meine, wie gesagt, ich finde,
man braucht immer nur einen Stürmer.
Ja, im Grunde schon. Der trifft, ja. Hat ja auch Fabian Schubert damals bei Blau-Weiß Linz gezeigt. Nein, ich finde wirklich die Entwicklung von Poltrukac richtig fein in dieser Saison, wie er sich jetzt macht, und ein total spektakulärer Spieler. Also auch diese Tore beim 5:1 schon gegen Sturm Graz im letzten Spiel des Jahres 2022, die waren, also es war wirklich Entertainment pur. Es ist so ein bisschen Feeling von, ich komme aus der La Liga Berichterstattung ja auch, und da hat es auch immer wieder Spieler gegeben, die vielleicht jetzt da nicht die 40 Tore wie Messi oder Ronaldo gemacht haben in der Saison, aber die einfach spektakulär getroffen haben. Das war ein James Rodriguez, der einfach immer wieder für solche Banger auch gut war, und das ist, finde ich, Juri Zapoltrukac auch, nur mit einer noch höheren Torfrequenz. Also gefällt mir sehr gut, bin ich gespannt, wie es weitergeht, und er ist auch sehr gut als Fan-Kommentator unterwegs, denn da sind wir schon wieder bei der Suche nach dem Admiralliga 2, zwar Fan-Kommentator. Wir suchen ja aufstrebende junge Hoffnungen hinter dem Mikro, und um das Ganze zu pushen, haben uns die Vereine der Admiralliga 2 ja auch Zusendungen ihrer Spieler geschickt, und da war auch Jurica Poltrukac dabei.
Bei Fernball, was zu Poltrukac. Er hacke nach außen auf den linken Bein, er zieht ab. Und was für ein Tor, bist du deppert, den schwast einen. Dritte Tor heute für Poltrukac. Was für eine Partie von Poltrukac. Schauen wir noch einmal dieses Tor. Poltrukac kann schießen mit linkem Fuß auch.
Also das hat sich doch top angehört von Jurica Poltrukac. Ersten Einsendungen von Usern sind auch schon angekommen. Wirklich sehr gut, sehr ja. hörenswert. Auch unser Titelverteidiger Matthias Medert hat schon eine Hörprobe abgegeben und da wieder mit purer Emotion auch wieder gepunktet. Also da werden wir in den nächsten Wochen mehr auch reinhören. Für alle, die mitmachen wollen, www.laol1.at/fankommi, und dann könnt ihr eure Hörprobe auch abgeben. So, jetzt gibt's, weil wir schon thematisch beim SV Lichtlo Lafnitz sind, noch ein Trikotgewinnspiel. SV Lichtlo Lafnitz gibt es zu gewinnen. Leider kein Poltrukac-Trikot, aber dennoch Daniel Kremsel, auch das kann sich sehen lassen. Wie kann man dieses Trikot gewinnen, Harald?
Die Frage der Woche ist, wenn der SV Lichtlo Lafnitz ein Fortgeh-Typ wäre, welcher wäre er?
Du hast dir schon was überlegt. Was für ein Typ wäre? Und in welche Lokalität würde der SV Lichtlo Lafnitz gehen?
Er wäre der Typ, dem unterwegs das Geld ausgeht und der sich dann einem ein wenig wohlhabenderen Typen als Wingman andient.
Willst du da auf irgendwas anspielen?
TSV Hartberg.
Also ich würde eher sagen, der SV Lichtle Lappen, ich würde jetzt ja nicht diese Brücke zu Hartberg schlagen, sondern eher in der Hood bleiben. Und auch wenn es die Lokalität nicht mehr gibt, Tatü, das war damals in Rohrbach ein Lokal, wo, glaube ich, der SV Lichtle Lappen jetzt als Fortgetyp sehr gerne unterwegs gewesen wäre. Davor viel in der Gruppe vorgeglüht und dann ins Tatü und nochmal richtig auf... richtig die Sau rausgelassen. Das hätte ich mir vorstellen können als SV Lichtle Lafnitz. Also macht mit dem Hashtag Zwarer-Konferenz und Hashtag Liga 2 mit eurer Einsendung. Welcher Fortgeh-Typ wäre der SV Lichtle Lafnitz? Harald, wir machen noch eine ganz kurze Pause und machen dann weiter mit dem Lowline-Stopspiel GRK gegen Admira.
Werbung.
Gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowlines-Topspiel der 18. Runde. Das da lautet GAK gegen Admira, ein richtiges Traditionsduell in dieser 18. Runde. Und zunächst blicken wir gleich mal auf die Quoten. Sieg GAK 1,90, Remis 3,50 und Sieg Admira 3,45. Das entspricht nicht der Leistung des GRKs, finde ich, denn da müsste man eigentlich die GRK-Quote ein bisschen anheben, denn das war richtig enttäuschend, was die Rotjacken da am Freitag in Horn abgeliefert haben.
1-2 verloren, übrigens das 12. Joker-Tor des SV Horn in der laufenden Saison.
Krank, ja.
Vom GRK ist wenig bis gar nichts gekommen in dem Spiel.
Ja, und im Grunde hat man so wieder diese Euphorie, die da empfacht worden ist. Vielleicht nicht spielerischer Natur im Herbst in den letzten Runden, aber Punkteausbeute war gut. Man kann angreifen im Frühjahr. Wir haben es auch in der letzten Woche im Grunde auch schon so ausgegeben, dass es ein Dreikampf wird. Wenn ich mir jetzt die Leistungen vom SKN, vom Blau-Weiß Linz und vom GRK am vergangenen Wochenende ansehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen,
dass es ein Dreikampf werden, aber eher Horn spielt mit
ja, als der also GRK. Es war erstens, ich will da jetzt GRK nicht runterreden, sondern man muss einfach mal auch den SV Horn lobend erwähnen. Das war wieder eine sehr starke Leistung von den Waldviertlern und die haben im Grunde fast nichts zugelassen. Also da war der GRK in den ersten 45 Minuten, da ist ja überhaupt nichts gekommen von den Grazern. Also wirklich sehr enttäuschend, vor allem, weil du jetzt eben im Winter gefühlt gute Transfers getätigt hast, damit natürlich auch Hoffnung geschürt hast bei den Fans und dann bam, die Breitseite gleich in der ersten Runde nach dem Jahreswechsel 1-2 und es ist eben nicht nur das Ergebnis, sondern eher die Art und Weise, wie man verloren hat und deshalb, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gegen die Admira besser läuft, obwohl auf der Gegenseite bei den Südstädtern schaut es auch nicht gut aus.
Admira gegen Lafnitz, dasselbe Ergebnis, auch 1-2, auch nicht zwingend geglänzt, sagen wir mal so. Wird für beide schon sowas wie ein kleines Schlüsselspiel, weil es halt danach feststeht, okay, hast du wirklich einen Fehlstart hingelegt in die neue Saison oder also in die Rückrunde oder war es eh nur ein Ausrutscher, den man sich ja durchaus auch einmal leisten kann, ja, wenn gleich das natürlich eher suboptimal ist, gleich in der ersten Partie nach einer so langen Pause.
Jetzt stell dir vor, du hast jetzt diese Euphorie, diese Sehnsucht, dass es endlich auch wieder Zweitliga-Fußball gibt in Graz, jetzt nach dieser langen Winterpause. Du gewinnst gegen Horn, dann spielst du Traditionsduell gegen die Admira. Da wären natürlich auch die Fans gleich ins Stadion gekommen. So ist schon wieder die Stimmung wirklich am Tiefpunkt. Das ist beim GRK, es geht ja wirklich ganz schnell. Da ist gefühlt an einem Tag, glaubst du an den Aufstieg, am nächsten Tag bist du stark abstiegsbedroht und alles ist im Arsch.
Naja, es gibt zumindest irgendwie nur zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, liegt wenig.
Deshalb, ich bin gespannt. Also in der Hinrunde gab es ein spektakuläres 4-3 für die Admira, wo die Südstädter, finde ich, schon auch besser waren. Wer schreibt jetzt das erste Mal 2023 an? Oder?
Keiner von beiden.
das wird schwer.
Es wird ein X. 1-1.
Ja, eh, aber dann schreiben sie ja dennoch an. Also dann schreiben beide an. Ja, so in dem, okay, ja, in dem Fall. So ist, dann, ja. Ich hätte nämlich auch gesagt, ein X, also der Tipp der Zwarer-Konferenz beim Low-Line-Stop-Spiel der 18. Runde, live am Sonntag ab 10.15 Uhr bei uns, werde das die Partie gemeinsam mit Robert Weinstapel begleiten, ist ein X, unser Tipp.
Werbung Ende.
Gut. Und zum Abschluss der 66. Episode noch zwei Rubriken, das eher aber kurz abgehandelt. Die erste ist die Bundesliga-Frage der Woche.
DBFTW.
DBFTW. Schöne Grüße an die Kollegen von Die Beste Liga der Welt, die uns ja auch immer featuren mit zwei Liga 2 Fragen. Quo vadis Salzburg hast du vorgegeben? Wieso?
Wieso Latein?
Ja, das erstens, aber... Das
war Realgymnasiast.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, ja, sie sind jetzt ausgeschieden gegen die Roma, aber ich meine, ist das jetzt das so der... der
sind ja, im Cup ausgeschieden.
Ja, Cup ausgeschieden.
Wird kein Double heuer, ja, sondern maximal nur der Meistertitel. Der wird es wohl werden. Also ich glaube, da die Frage, die sich stellt, ist, was ist die Perspektive, die der FC Red Bull Salzburg mit seinem... mit seiner aktuellen Idee hat. Kommt Salzburg jemals über das hinaus, was er aktuell tut, nämlich regelmäßig Meister zu werden, fast immer den Cup zu gewinnen? Das ist schon viel, da würden sich alle anderen Vereine in Österreich alle 10 Finger abschlecken. Sie schaffen es international zu überwintern, aber sie schaffen es halt in diesen K.O.-Runden in der Regel und vor allem zuletzt nicht, weiterzukommen. Und als Verein willst du dich natürlich weiterentwickeln.
Ja, aber irgendwann bist du eben auch angekommen. Und von einem österreichischen Verein, ganz ehrlich, was willst du denn da erwarten? Frag mal nach bei Benfica. Die, das ist Story of their Life von Benfica. Ich meine, die haben natürlich schon auch mal in den 80ern...
Finale alle.
Ja, das zum Beispiel in die Endspiele. Ja, aber es gibt ja genügend Vereine, die im Grunde auch Serienmeister in ihren Ländern wird. Aber der Abstand zu den großen Nationen ist so groß, da kannst du von Salzburg nicht mehr erwarten. Ich finde es auch irgendwie kurios, dass viele so gefühlt gedacht haben, die ziehen die Roma und die müssen die wegflexen. Also wo, ich meine, das ist einerseits natürlich, was für ein Standing hat sich Salzburg mittlerweile erarbeitet. Einerseits in Österreich, aber auch im Ausland. Aber wenn man ganz nüchtern dieses Spiel, dieses Duell betrachtet, dann ist es trotzdem noch die Roma. Und auf der einen Seite ist es Red Bull Salzburg. Red Bull Salzburg ist ein Ausbildungsverein, auch für Leipzig. Ja, es ist ein Step in dieser Red Bull Wertschöpfungskette. Das braucht man, also ich will das jetzt gar nicht so kritisch oder irgendwie draufbashen. Es ist ja im Grunde ein gutes Konstrukt rein von, es ist ein guter, Business Case.
Also, ja, die Frage ist nur, als Verein will man in der Regel sich ja durchaus weiterentwickeln. Sagt Salzburg, okay, so wie wir uns jetzt aktuell aufgestellt haben und ohne Frage, wie du sagst, ja, erstens einmal, wir diskutieren solche Dinge, das wär ja vor 10 Jahren unvorstellbar gewesen, dass man solche Fragen über einen österreichischen Verein stellt. Ja. Ja. Es ist ein guter Business Case, aber sagt man, okay, das passt für uns. Ja. Wir überwintern international und wenn wir viel Maßen haben, dann schaffen wir es vielleicht einmal über 1-2 K.O.-Runden im Frühjahr hinaus. Sonst passt das, ja, und wenn alles perfekt läuft, dann holen wir das Double. Oder sagt man, okay, wir wollen eigentlich als Verein schon noch mehr. Wir wollen den nächsten Schritt machen.
Ja, wie willst du den Schritt machen? Da musst du dann, aber dann bist du einfach im falschen Land. Dann musst du irgendwie versuchen, bei der Super League anzudocken. Das ist die einzige Chance, dass du als Verein wächst. Salzburg ist in der Art und Form, wie sie momentan geführt werden, mit dieser Art des Fußballs, die sind am Zenit. Das ist ja auch.
Vielleicht reicht's, wenn du in deinem Kader, abgesehen von Andi Ulmer, noch 2-3 Leistungsträger hast, die über die notwendige internationale Erfahrung verfügen, dass sie dann eine Mannschaft in solchen K.O.-Spielen durchaus drüber bringen.
Ja, aber die nehmen dir den Platz für junge Talente weg, die du im Grunde zu heißen Transferaktien entwickeln kannst.
Dann spielen halt nur 7, die heiße Transferaktien sind und um 20 Millionen plus verkauft werden können.
Ja, ich verstehe es, aber ich glaube einfach, Salzburg ist wirklich am Plafond angekommen. So, das, was in den letzten Jahren abgeliefert worden ist, mehr geht nicht. Ich meine, du hast in der Champions League überwintert. Also was will man von einem österreichischen Verein? Und da muss man einfach mal die Kirche im Dorf lassen, so viel Geld Salzburg auch hat. Das ist ein Pimperlbetrag im Gegensatz zu dem, was da in der Premier League der Absteiger oder in der Championship zum Teil auch erzielt wird. Also da würde ich eher sagen, slow down. Den Status quo so weiter fortsetzen und das sind ja dann eh immer wieder Transfers dabei, die dir 20, 30 Millionen bringen. Ich glaube, als Verein wirst du aber nicht wachsen, denn wie willst du irgendwelche Topstars wirst du nie holen, aber Leistungsträger mit internationaler Erfahrung vermehrt auch in die österreichische Bundesliga holen. Das wirst du nicht schaffen. Die einzige Chance, die Salzburg hat, um wirklich da diesen nächsten Steps zu machen, wenn man die überhaupt gehen möchte, ist für mich, dass du in einer anderen Liga unterkommst. Und das geht nicht.
Glaube ich nicht. Also, ja. Das geht nicht. Ja. Also, das glaube ich schon, dass man als Red Bull Salzburg jetzt nicht sagt, okay, wir spielen in Deutschland mit. Ja. Zumindest in absehbarer Zeit. aber ich glaube, dass Salzburg durchaus das Potenzial hätte, sich auf einem Level mit Ajax Amsterdam zu sehen und zu etablieren, wo es dann halt schon auch einmal für ein Champions League Halbfinale zumindest reicht.
Schwierig. Also ja, da fehlt mir die Perspektive, kann ich mir nicht vorstellen, aber ganz ehrlich, das, was die in den letzten Jahren aufgeführt haben auf internationaler Ebene, das kannst du ja fast nicht mehr toppen als österreichischer Verein. Also ich sehe es da eher nicht so kritisch. Ich glaube auch, dass das Ausscheiden gegen die Roma und im Pokal, was Schlimmeres hätte der Bundesliga nicht passieren können. Ja, die werden jetzt in den nächsten Runden alles wegflexen. Also da kannst du die Spannung im Titelkampf aber gleich mal wieder vergessen. Denn alle, die da gelacht haben und gesagt haben, ja, jetzt wankeln sie. Ja, jetzt wird man natürlich den Zorn der Salzburger auch spüren im Alltag.
Zwei letzte Punkte. Erstens mal, die Spannung im Titelkampf wird genauso sein wie immer, nämlich nach der Punkteteilung zwei Runden, bis dann vielleicht das direkte Duell gegen Sturm ansteht und dann wird es erledigt sein.
Ja.
Wenn man zurückdenkt, 10 Jahre, wo Salzburg gestanden ist und wenn man sich sieht, was sich in den 10 Jahren danach entwickelt hat, würde es mich nicht überraschen, wenn wir in 10 Jahren wieder zurückblicken und sagen, war eigentlich unvorstellbar, dass sich der Verein noch einmal so weiterentwickelt hat.
Da bin ich gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht. Aber die Weiterentwicklung eines Salzburger Spielers ist ja oft auch der Wechsel nach Leipzig, wie wir in dieser Woche wieder erfahren haben. Nicolas Seiwald, der nächste Leipzig-Transfer in der Historie dieses Red Bull-Kosmoses. Lass uns noch zu den User-Fragen kommen,
ja, gerne.
Denn da hat es ja schon ein paar interessante gegeben, zum Beispiel von Fabian Bär, das ist keine Frage, aber das ist eine Aussage mit Rufzeichen. Balotelli, er hat getroffen, Gustavo Balotelli, was war das für ein Auftakt für den neuen Superstar der Admiralliga 2?
Ja, hat mir gut gefallen. Ist ein, der sich vor allem körperlich gut durchsetzen kann.
Und der ist nervig, glaube ich. Also der ist
Box.
Richtig,
ja. Auch wie er den Elfer rausgeholt hat, andere Stürmer haben zu dem Zeitpunkt schon mindestens zweimal den Ball verloren.
Mhm.
Hat Potenzial, der Mann.
Und der Name, bitte, FC Dornbirn. Alter, da muss Balotelli hinten stehen. Da müsst ihr einfach overrulen, so wie ich es in der letzten Woche schon gesagt habe. Christoph Wozniak, auch Kollege, hat gefragt, was macht ein brasilianischer U20 Südamerika-Meister in Liga 2?
Sich für die Bundesliga empfehlen.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also das ist ja dieses Konzept, wir haben es eh gerade vorher besprochen, die Wertschöpfungskette, erster Step, Liefering, erste Schritte im Profitum machen und dann geht's einfach nach oben hin, ist eigentlich keine Grenze mehr gesetzt. René Zechner, Liga 2 mit wahr, was reimt sich, ist wahr?
Die Frage nach dem Wochenende ist, ob es eine Aufwertung wäre.
Ja. Stimmt, obwohl ich bin ja einer gefühlt der wenigen Befürworter. Das war, ich glaube, er ist eine sehr gute Erfindung. Er müsste einfach nur auch so umgesetzt werden, wie er vorgesehen war. Und das ist eben nicht der Fall. Also dieser Elfer in Linz, der war natürlich lächerlich. Also da gibt es keine zwei Meinungen. Ich glaube, das hat auch Harald Lechner mittlerweile so erkannt und ist da im Grunde auch ein bisschen so im Stich gelassen worden. Aber Aber der VAR an sich ist nicht schlecht. Du musst im Grunde auch die Last von den Schiedsrichtern ein bisschen wegnehmen. Da haben wir vor 10, 15 Jahren haben wir immer darüber gesprochen, dass im Endeffekt das komprimiert immer nur auf diesen einen Schiedsrichter, auf diesen einen Hauptschiedsrichter geht. Jetzt teilst du das ein bisschen auf. Und so kannst du, glaube ich, auch als Schiedsrichter selbst ein bisschen besser mit dieser Situation umgehen.
Du musst im Konjunktiv bleiben, aber grundsätzlich bin ich deiner Meinung. Ja.
So was habe ich jetzt gesagt.
Könntest du, wenn es richtig umgesetzt
ja,
wäre.
Eh. Ja,
also, das ja, ist ja das bin, Problem. Bin ich bei dir ja. Grundsätzlich die gute Idee, gute Erfindung, wenn man es jetzt so nennen will. Aber die, so wie es derzeit umgesetzt ist, hilft es halt niemandem weiter.
Arsch, ganz einfach, Punkt. Frage von Paparazzo Orange, der vor kurzem sein Jubiläum gefeiert hat mit seinem Podcast Brennpunkt Orange. 200 Folgen Brennpunkt Orange, hört unbedingt rein und Grüße nach Deutschland. Der hat die Frage gestellt, der Platz in Gleisdorf, SKN, Aufregung übertrieben oder nachvollziehbar? Würde ja nachvollziehbar sagen.
Ich würde auch nachvollziehbar sagen, ja. Das war weit entfernt von regulären Fußballbedingungen.
Ja, aber ganz ehrlich, also wie ich es gehört habe.
Du hast natürlich den Nostalgiefaktor, ja. Das war, ist so in den 70ern und 80ern ist auf solchen Plätzen auch Europacup gespielt worden.
Ja.
Inzwischen hat sich da aber schon was weiterentwickelt.
Ja, es ist witzig, es ist das Skurrile an dieser ganzen Situation finde ich ja eigentlich, als ich gehört habe, dass das Spiel verschoben werden muss, weil ein Wintereinbruch in Gleisdorf stattgefunden hat. Da haben wir gedacht, puh, 2 Meter Schnee in der Steiermark. Ja, ich weiß, wie das aussieht, aber das war eben de facto nicht der Fall. Also das war ein bisschen angezuckert, das Plätzchen. Also wenn man da wirklich ein bisschen zügiger den Schnee beiseite geräumt hätte, dann hätte man vielleicht auch den Ankick 10:30 geschafft. So ist es eben 13:30 geworden.
Und dadurch hat sich übrigens Leon Grigic, der sein Bundesliga-Debüt für den SK Sturm gegeben hat in Klagenfurt. Der erste 2006er-Jahrgang. Da warst du kurz vor deiner Matura, wenn ich richtig rechne,
ja, weil
der in der österreichischen Bundesliga debütiert hat. Am Samstag und am Sonntag dann 90 Minuten Liga 2 für Sturm 2. Er hat 180 Minuten mehr Regenerationszeit gehabt
dadurch. Ja, finde ich eh gut. Also vielleicht hat man auch da.
3 Stunden sogar. Ne?
Vielleicht hat man auch da daran gedacht. Noch eine Frage von Paparazzo Orange. Wann war der Konferenz-Merch? Stimmt, also das sind wir noch schuldig. Aber wir sind auch noch ein ESC-Song schuldig. Also das Vorhaben, beim Eurovision Song Contest einen Song beizusteuern. Ich glaub,
wir müssen jetzt Zwarer-Konferenz-Merch leider priorisieren.
Nein, ich habe jetzt da am Handy GarageBand, bin mit meiner Tochter das schon durchgegangen. Ja. Wir werden einen Song in den nächsten Wochen droppen.
Die KI regelt.
Ja, vielleicht. Weitere Fragen von Nogowin, den Kollegen vom Podcast zu Rapid und der Austria. Strohfeuer oder Turnaround, wie bewertet ihr den Rapid 2-Sieg über den FAC? Ich glaube, es ist gar nicht jetzt ein Turnaround, denn Rapid hat im Grunde im Herbst schon sehr guten Fußball geboten. Man belohnt sich eben nun vermehrt auch in den letzten Runden, beziehungsweise also zum Jahresabschluss hat man gewonnen, jetzt ein weiterer Sieg. Im Grunde, ich bleibe dabei, um Rapid 2 muss sich keiner Sorgen machen, die werden den Klassenhalt schaffen. Und sind die Young Violets noch zu retten? Nicht nur wegen des 2:4 beim KSV, sondern wenn selbst der Sportdirektor einen Abstieg als gar nicht so tragisch erachtet.
Es wird für die Young Violets sehr, sehr eng. Haben wir in der Vorschau, glaube ich, schon besprochen in der letzten Episode. Und diese Niederlage in Kapfenberg hat jetzt an meiner Meinung eher nichts geändert, sondern sie gefestigt.
Frage von NRG CFC haben wir im Grunde schon beantwortet. Da ist es um den Vandalismus in Steyr gegangen. Und Philipp Marx hat auch das Thema nochmal angesprochen, allerdings auch Top 3 Neuzugänge bzw. Abgänge. Da würde ich noch ein bisschen warten. Also vor allem
Balotelli.
Balotelli, ja. Top 1, 2 und 3. Und dann noch Franz Ferdinand, Trainerwechsel beim GRK, Meisterschaftszug schon vorbei. Das ist ein ewiges Thema eigentlich mittlerweile in Graz. Also da,
hat der Georg Hanisch damals David Preiss auch, wie viele Runden waren da im Frühjahr gespielt?
Ich glaube 12 Niederlagen oder was im Folge hat es gegeben.
Also ja, das war, da war ja im Frühjahr waren ja nur...
Stimmt, das habe ich kommentiert. Oder? Das war ja kurios. Anfang 2020, Wintervorbereitung, David Preiss gemacht, erstes Spiel, Sonntagsmatinee gegen den FAC, du verlierst gegen die Floridsdorfer 0-1, bisschen kurioses Tor. Und neben mir, wer ist gesessen? Gernot Plasnecker als Co-Kommentator. Und ich habe ihm damals schon gesagt, mal schauen, vielleicht könntest du in den nächsten Wochen ein Thema werden beim GRK. Es ist so gekommen. Also gefühlt setzt du dich als Trainer in einen Trainersessel und der wackelt von Beginn an. Also wenn du nicht gleich die ersten Runden ablieferst.
Richtig, aber grundsätzlich ist es selten schlau, einen Trainer unmittelbar nach einer, in dem Fall ewigen Vorbereitung vor die Tür zu setzen.
Absolut. The Walking Dead, KSV. Die sind lebendiger als je zuvor, hätte ich gesagt. Ja, also von dem her sehe ich nämlich auch so. Und Abschiedstournee von Blau-Weiß Linz. Auch das noch ein Statement von
zumindest von Ferdinand. Wie Hoffmann Personal Union Stadion.
Ja, aber vergessen wir nicht den SKN. Also das ist
deswegen
schon wieder,
sag ich ja zumindest.
Das ist gleich wie im Herbst. Da hat den SKN auch gefühlt so diesen unterm Radar gewesen.
Horn.
Ja, Horn natürlich auch. Also mal schauen. Das soll es aber dann gewesen sein. Episode 66, zum Abschluss noch ein bisschen Promotion in eigener Sache. Schenkt uns doch ein Podcast-Abo und ein YouTube-Abo. Wir sind auf YouTube, Lola1, youtube.com/Lola1TV, beziehungsweise auch eine Cross-Promotion zur neuen Anzer-Panier. Da panieren wir nämlich die 85 Millionen Elf der Vienna.
Wahnsinn.
Wie geht denn das?
Wie konnte das passieren?
Ja. Das wird passieren. Wir müssen das noch aufnehmen. Du hast auch noch was gesagt, du hast auch noch irgendwie...
Ja, schickt uns, liebe Vereine der Liga 2, solltet ihr das in eurem Fanshop-Repertoire haben, schickt uns bitte 2 Sitzpolster. Ich sitze hier auf einer sehr harten Holzbank mit meinem knochigen Hintern. Hannes ist ein bisschen besser gepolstert.
Oh, du.
Also ein Sitzpolster.
Alles gut. Danke für die schönen Abschlussworte von dir, Harald. Das sollte es dann aber auch gewesen sein. Zwarer Konferenz, Episode 66. Wir sind am 14. März wieder zurück. Bis dorthin, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2. Ciao.
Ciao.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Lola 1.